So, 12:33 Uhr, super Timing. Ich denke, jetzt können wir so langsam loslegen. Nochmals herzlich willkommen. Sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass Sie alle dabei sind und vor allem, dass Sie trotz der Verschiebung in der vergangenen Woche, der gesundheitsbedingten Verschiebung dabei sein können und Ihre Flexibilität. Dafür sind wir sehr dankbar. Und freuen uns heute ein wenig über Auskunftsansprüche im Arbeitsverhältnis berichten zu können. Ich komme gleich dazu. Das ist eine witzige Koinzidenz im Übrigen, dass es zu den Terminen in der vergangenen Woche nicht gekommen ist. Worüber reden wir heute? Wie gesagt, unser heutiger Employment Talk handelt von Auskunftsansprüchen im Arbeitsrecht. Anlass dieser Überlegung, einmal hier zu referieren, war eine Entscheidung des Arbeitsgerichts Oldenburg aus dem Februar 2023. Wir machen uns ja immer Gedanken, welche Themen interessant sein können für unsere Mandantinnen und Mandanten. Und in dieser Entscheidung wurde vom Arbeitsgericht festgestellt, dass ein Arbeitgeber einen immateriellen Schadensersatz in Höhe von 10.000 Euro an einen Arbeitnehmer aus Artikel 82 DSGVO zu zahlen hat. Einzig und allein aufgrund einer nicht rechtzeitigen Erfüllung der Informationspflicht aus Artikel 15 Absatz 1 DSGVO. Wer sich damit schon mal ein bisschen beschäftigt hat, weiß, dazu haben wir bereits schon einige Webinars gehalten zu dem 15 DSGVO und insbesondere zu der Frage, wie weit geht der denn eigentlich, dieser Auskunftsanspruch von Arbeitnehmern gegen ihren Arbeitgeber? Was alles ist denn da vorzulegen, wenn ein Arbeitnehmer sagt, ich hätte ganz gerne sämtliche Informationen über mich, die du da hast? Diese Entscheidung dachten wir, die ist interessant, die ist extrem praxisrelevant und hatten daher überlegt, wie können wir das im Gesamtpaket packen und haben dann eben die arbeitsrechtlichen Auskunftsansprüche vorangestellt. Dann würden wir gerne ein wenig über Artikel 15 DSGVO und die entsprechenden Entscheidungen berichten, um dann abschließend über die Auswirkungen dieser Entscheidungen oder überhaupt des 15 DSGVO im Rahmen von Internal Investigations als konkretes Beispiel in der Praxis zu berichten. Ich bin heute hier mit drei wundervollen Kolleginnen und Kollegen aus dem arbeitsrechtlichen, zivilprozessualen und datenschutzrechtlichen Teams von Allen & Overy in Deutschland. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Markus Behrendt. Ich leite die arbeitsrechtliche Praxis in Deutschland, sitze hier im wunderschönen Hamburg im Sonnenschein. Ich hoffe, bei Ihnen ist es ähnlich. Meine Kolleginnen und Kollegen sind Katharina Glukler aus unserem Büro in Düsseldorf. Sie ist bei uns die Datenschutzrechtsexpertin und leitet das deutsche Data and Tech Team. Dann aus meinem Hamburger Team, Frau Dr. Julia Pacher, Associate auch ebenfalls hier im Hamburger Büro. Und aus Frankfurt zugeschaltet ist Herr Dr. David Schmidt, Counsel in unserem Büro und auf Internal Investigations spezialisiert. Nun noch mal ganz kurz Auflösung meines Verweises, warum es eigentlich ein wirklich witzige Koinzidenz war, dass wir unseren Termin in der vergangenen Woche verschieben mussten. Denn letzten Donnerstag, zufälligerweise, hat der EuGH eine Entscheidung getroffen und entschieden, dass der bloße Verstoß gegen die DSGVO keinen Schadensersatzanspruch begründen kann. Es muss also immerhin ein immaterieller oder materieller Schaden entstanden sein durch einen Verstoß gegen die DSGVO. Und der EuGH hat dabei dann ebenfalls betont, dass das zwar dargelegt werden muss, dass es aber eben nicht eines Überschreitens einer gewissen Erheblichkeitsschwelle bedarf. Somit steht eben diese EuGH-Entscheidung ein wenig im Widerspruch zu der Arbeitsgerichts Oldenburg-Entscheidung, was es aus meiner Sicht nicht weniger spannend macht, sondern noch spannender. Denn jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo geht die Reise hin in der nationalen Gerichtsgebung, Gesetzgebung und Gerichtsentscheidung. So, wie bauen wir das Ganze auf? Etwas unüblich. Normalerweise wechseln wir uns ja immer ab. Diesmal machen wir es thematisch in Blöcken. Wir beginnen mit dem Arbeitsrecht und Frau Dr. Pacher darf ganz viele Fragen beantworten, die ich hier stellen werde. Danach werden wir dann Frau Glukler befragen zu den datenschutzrechtlichen Punkten und dann im Anschluss einen Einblick in die Internal Investigations und die Auswirkungen von Artikel 15 DSGVO dort betrachten. Fangen wir also an mit den arbeitsrechtlichen Punkten. Auskunftsrechte. Der 15 DSGVO, der behandelt ja einen Auskunftsanspruch von Arbeitnehmern gegenüber den Arbeitgeber hinsichtlich einer Kopie der Daten, die über diesen Arbeitnehmer gespeichert sind, beim Arbeitgeber. Aber da gibt es ja noch wesentlich mehr. Julia, kannst du uns einen groben Überblick geben, was Arbeitnehmer überhaupt im Rahmen des Arbeitsverhältnisses vom Arbeitgeber verlangen können?
Sehr gerne, Marc. Und auch von meiner Seite aus noch einmal herzlich willkommen zu unserem heutigen Employment Talk. Das Arbeitsrecht sieht eine ganze Fülle von Auskunftsansprüchen vor. Manche davon sind gesetzlich geregelt, andere wurden aber auch erst durch die Jahre von der Rechtsprechung entwickelt, um vielleicht ein paar praxisnahe Beispiele zu nennen, zum Beispiel zum Thema Bonus. Besteht die Möglichkeit, dass ein von einer Bonuszahlung ausgenommener Arbeitnehmer ebenfalls eine Bonuszahlung verlangen könnte, zum Beispiel aus dem arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz, so kann der Arbeitnehmer nach der Rechtsprechung Auskunft verlangen über die vom Arbeitgeber bei einem betrieblichen Bonussystem zugrunde gelegten Regeln. Gleiches gilt in etwa auch für Tantieme oder Provisionen. Um ein weiteres Beispiel zu nennen, im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge muss auf Verlangen des Arbeitnehmers Auskunft erteilt werden, ob und gegebenenfalls wie die Anwartschaft auf betriebliche Altersversorgung erworben wird, wie hoch diese ist, wie sich ein Ende des Arbeitsverhältnisses auf dieses auswirkt und wie sich anschließend weiterentwickelt. Und vielleicht noch ein letztes Beispiel für die Grobübersicht. Auch im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung bestehen besondere Auskunftspflichten. Hier gewährt das Gesetz den Leiharbeitnehmer gegenüber dem Entleiher, also zu dem eigentlich keine vertragliche Beziehung besteht, einen Anspruch auf Auskunft über die im Betrieb des Entleihers für einen vergleichbaren Arbeitnehmer geltenden wesentlichen Arbeitsbedingungen. Generell lässt sich so als grobe Faustregel festhalten, dass nach der Rechtsprechung besondere Auskunftspflichten in Bezug auf solche Umstände bestehen, die ihren Ursprung in der Sphäre des Arbeitgebers haben. Bei solchen, dem Arbeitnehmer regelmäßig nicht bekannten Umständen gebiete es die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, diese unaufgefordert dem Arbeitnehmer mitzuteilen. Sachumstände, die der Arbeitnehmer hingegen selbst ermitteln kann oder auch reine Rechtsfragen, unterliegen demgegenüber regelmäßig keinen besonderen Auskunftspflichten des Arbeitgebers.
Also wieder eine Ausprägung aus dem in der Rechtsprechung ja sehr häufig bemühten Machtgefälle zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Der Arbeitgeber weiß mehr, der Arbeitnehmer weiß weniger. Von daher muss es da irgendwo eine Lösung finden in den Auskunftsansprüchen. Jetzt kennen wir aus dem Betriebsverfassungsrecht, wo es ja ähnlich ist, zumindest vom Gesetzeszweck her. In der Praxis, werden Sie mir alle zustimmen, ist das Machtgefälle eigentlich gar nicht so groß, manchmal sogar andersrum. Kennen wir da, dass es unterschiedlichste Formen von Informationsansprüchen oder Informationspflichten gibt. Einsichtsrechte, Vorlage, hat der Betrieb so das Recht, eine Kopie zu machen, wie auch immer. Gibt es sowas auch im Individualarbeitsrecht, also gegen des Arbeitnehmers, gegenüber den Arbeitgeber?
Genau, das ist nämlich in der Praxis einer der Ansprüche, mit denen wir uns eigentlich am häufigsten konfrontiert sehen, der eigentlich etwas abseits geregelt ist und den man deswegen ganz gerne einmal als Arbeitgeber übersehen kann. Die Rede ist vom Einsichtsrecht des Arbeitnehmers in die Personalakte, der nämlich auch in 83 BetrVG geregelt ist. Auch wenn der Gesetzgeber diesen Anspruch im Betriebsverfassungsrecht verortet hat, handelt es sich dabei aber um einen individualrechtlichen Anspruch des einzelnen Arbeitnehmers, der also unabhängig davon besteht, ob ein Betriebsrat gewählt ist oder ob der Betrieb überhaupt betriebsratfähig ist. Nicht täuschen lassen darf man sich von dem eher formalen Begriff der Personalakte. Der Begriff ist tatsächlich weit zu verstehen und erfasst jede Sammlung von Dokumenten, die sich auf die Person eines Arbeitnehmers beziehen und das Arbeitsverhältnis betreffen oder damit zumindest im inneren Zusammenhang stehen. Und zwar ganz unabhängig von Form, Material oder der Stelle, an der Sie diese Sammlung führen. Es kommt also überhaupt nicht darauf an, was Sie in Ihrem Unternehmen als Personalakte bezeichnen oder führen. Auch in elektronischen Datenbanken gespeicherte Personaldaten oder Sonder- und Nebenakten, gleichgültig, wo sie geführt werden, sind Bestandteil der Personalakte in diesem Sinn. Das Führen von Geheimakten ist also unzulässig. Beispiele sind neben den Klassikern, wie zum Beispiel Bewerbungsunterlagen, Personalfragebogen oder Arbeitsvertrag, einschließlich sämtlicher Änderungen, Gehaltserhöhungen, was auch immer, insbesondere Fehlzeiten, das kann spannend sein, Abmahnungen wegen Fehlverhaltens oder Beurteilungen und Zeugnisse jeglicher Art. Praktisch häufig angefragt, und das haben wir in der Praxis am meisten, sind Leistungsbeurteilungen. Dazu eine kleine Notiz am Rande, sofern Sie Leistungsbeurteilungen nicht schriftlich festhalten, sind Sie trotzdem nicht davon befreit. Dann hat nämlich der Arbeitnehmer aus 82 BetrVG, also eine davor, einen Anspruch darauf, dass Sie ihm seine Leistungsbeurteilung mündlich mitteilen, angemessen erläutern und auch eventuelle Fragen beantworten. Nicht zur Personalakte gehören hingegen sensible Gesundheitsdaten, da spielt dann der Datenschutz eine Rolle, oder auch Prozessakten zu einem anhängigen Rechtsstreit mit dem Arbeitnehmer. Etwas anderes gilt wiederum für die im Rahmen einer Internal Investigation erstellten Dokumente. Die darf sich der betroffene Arbeitnehmer ansehen. Sie dürfen aber Angaben, die auf Dritte, zum Beispiel Hinweisgeber oder Mitbetroffene hinweisen, anonymisieren. Hierzu wird Ihnen dann nachher mein Kollege David Schmid noch Näheres erzählen. Noch kurz zur Geltung machen und die Modalitäten des Einsichtsrechts. Das Einsichtsrecht besteht unabhängig von einem besonderen Anlass oder einem berechtigenden Vorfall. Also zum Grund der Einsichtnahme muss sich der Arbeitnehmer überhaupt nicht äußern. Er braucht kein berechtigtes Interesse, damit er dieses Einsichtsrecht geltend machen kann. Das Einsichtsrecht darf er während der Arbeitszeit geltend machen, also unter Fortwährung der Bezüge, und auch bis an die Grenzen des Rechtsmissbrauchs wiederholt geltend machen. Es gibt also keine besondere Anzahl pro Jahr oder so. Es umfasst nicht nur das Lesen der Personalakte, sondern auch das Recht, sich eine Abschrift der Inhalte oder bislang auf eigene Kosten eine Kopie anzufertigen. Die Annahme der Kostenpflichtigkeit von Kopien wird man aber wohl vor dem Hintergrund des Rechts auf eine Kopie nach Artikel 15 DSGVO nicht mehr haltbar sein. Wenn der Arbeitnehmer das möchte, kann er ein Betriebsratsmitglied hinzuziehen, ein Rechtsanwalt in aller Regel aber nicht. Sofern Sie Modalitäten des Einsichtsrechts, also zum Beispiel Häufigkeit, Voranmeldung, Ort, Bescheinigung über erfolgte Einsichten regeln möchten, können Sie dies in einer Betriebsvereinbarung tun. Inhaltlich darf das Einsichtsrecht aber nicht beschränkt werden.
Da stelle ich mir natürlich, vielen Dank, Julia, als erstes die Frage, das klingt mir aber sehr, sehr ähnlich, 83 BetzVG und Artikel 15 DSGVO, was da diskutiert wird, insbesondere wenn eben die Personalakte nicht abschließend ist, sondern eigentlich alles dazu gehört. Ich glaube, die Diskussion, die werden wir dann gleich nochmal mit Katharina führen können, ob es da irgendwie eine Analogie geben kann. Also ein häufig übersehenes, vergessenes Einsichtsrecht auf Seiten des Arbeitnehmers. Gibt es sonst noch irgendwelche Einsichtsrechte, Informationspflichten auf Seiten des Arbeitgebers, die in der Praxis häufig übersehen werden?
Ja, in der Tat. Also ein weiterer wichtiger Auskunftsanspruch ist im Entgelttransparenzgesetz geregelt. Bislang wurde das Gesetz ja eher so ein bisschen als zahnloser Tiger verpönt oder verspottet, weswegen auch die praktische Bedeutung dieses Auskunftsanspruchs eher gering war. Das wird sich nun aber ändern. Nach 2 Jahren Verhandlung hat der Rat der Europäischen Union nun Ende April die Entgelttransparenzrichtlinie final angenommen, die für mehr Entgeltgerechtigkeit und vor allem auch für eine bessere Durchsetzbarkeit der Entgeltgerechtigkeit sorgen soll. Die wohl weitreichende Neuerung dürfte der in diesem Zusammenhang in der Richtlinie vorgesehene individuelle Auskunftsanspruch sein. Anders als bisher sieht die Richtlinie keine betriebliche Mindestgröße für die Geltendmachung dieses Auskunftsanspruchs mehr vor. Nun können also auch Arbeitnehmer in kleinen Betrieben Auskunft verlangen und nicht erst in Betrieben mit in der Regel mehr als 200 Beschäftigten. Zudem haben Arbeitnehmer das Recht, Auskunft über ihr individuelles Einkommen und über die Durchschnittseinkommen zu verlangen, aufgeschlüsselt nach Geschlecht und für die Gruppen von Arbeitnehmern, die gleiche Arbeit wie sie oder gleichwertige Arbeit verrichten. Dabei soll nicht mehr der, wie bislang in Deutschland, statistische Median zugrunde gelegt werden dürfen. Zudem wird auch das Vergleichsentgelt anzugeben sein, selbst wenn die Vergleichstätigkeit von weniger als 6 Beschäftigten, so war das vorher oder aktuell noch, des jeweils anderen Geschlechts ausgeübt wird. Also eine Mindestgrenze ist dann auch nicht mehr vorgesehen. Im Fall der Geltendmachung hat der Arbeitgeber die Auskünfte innerhalb einer angemessenen Frist von 2 Monaten zur Verfügung zu stellen. Die Frist wurde auch verkürzt und Arbeitnehmer sind jährlich über ihr Auskunftsrecht zu informieren. Zudem, das ist auch neu, auch wenn es vielleicht vorher in der Rechtsprechung schon nicht ganz unumstritten war, darf der Arbeitnehmer nicht mehr gehindert werden, das Entgelt offenzulegen. Das heißt, vertragliche Vereinbarungen, die Beschäftigten daran hindern sollen, Informationen über ihr Entgelt preiszugeben, sind dann definitiv nicht mehr zulässig. Um den Ganzen auch zu mehr Durchsetzung zu verhelfen, verpflichtet die Richtlinie die Mitgliedstaaten, wenn sie die Richtlinie in nationales Recht umsetzen, das muss erst noch geschehen, Sanktionen für den Fall einzuführen, dass gegen die Vorschriften verstoßen wird. Bevor Sie nun aber in wilden Aktionismus verfallen, würden wir Ihnen empfehlen, zunächst einmal abzuwarten. Der Gesetzgeber muss das Ganze erst noch umsetzen, das ist ja bislang nur eine Richtlinie, inwiefern er das aktuelle Gesetz dann anpasst und welche er Sanktionen dann vorsieht. Das ist nämlich den Mitgliedstaaten überlassen. Sobald aber ein solcher Entwurf vorliegt, werden wir Sie selbstverständlich darüber informieren und dann auch, welche Maßnahmen Sie dann gegebenenfalls ergreifen sollten.
Vielen Dank, Julia. Schönes Thema Entgelttransparenzgesetz. Wer sich damit mal ein bisschen auseinandergesetzt hat, insbesondere im Vorfeld des Inkrafttretens, der war sich und dem auch ein wenig tatsächlich an der Schließung der Equal Pay Lücke gelegen ist. Der war bei der Implementierung extrem enttäuscht, insbesondere diese Median-Diskussion. Ich musste erstmal googeln, ehrlich gesagt, was ist ein Median überhaupt? Und habe mich da gefragt, wie kann denn ein Median irgendeine Information darüber geben, was jetzt gerecht ist oder nicht? Nicht gar nicht. Schön, dass Europa da jetzt den Durchschnittswert nimmt und ein bisschen härter wird. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Drehen wir es mal ganz kurz um. Jetzt haben wir, bevor wir zu 15 DSGVO kommen, jetzt haben wir die Arbeitnehmerinformationsrechte besprochen. Der Arbeitnehmer weiß ja auch eine ganze Menge über sich und der Arbeitgeber hat in der Regel eine ganze Menge Interesse, insbesondere US-Unternehmen, bei denen ein Screening der Arbeitnehmer mehr oder weniger üblich ist, ein Interesse, etwas über die Arbeitnehmer zu erfahren, insbesondere im Vorfeld. Gibt es sowas? Informationsansprüche auf Seiten des Arbeitgebers gegenüber Arbeitnehmer?
Selbstverständlich. Auskunftsansprüche gibt es natürlich nicht nur in eine Richtung. Praktisch besonders relevant ist der Anspruch des Arbeitgebers gegen einen Arbeitnehmer, der Annahmeverzugslohn fordert. Vielleicht kurz im Hintergrund. Üblicherweise läuft eine Kündigung ja wie folgt ab. Der Arbeitgeber spricht eine Kündigung aus. Der Arbeitnehmer erhebt hiergegen Klage. Bis über die Wirksamkeit der Kündigung entschieden worden ist, dauert es aber, vielleicht haben manche von Ihnen das schon durchgemacht, in der Regel ein paar Monate, manchmal aber auch bis weit über den Beendigungstermin hinaus. In der Zwischenzeit erhöht sich für den Arbeitgeber monatlich das Annahmeverzugsrisiko bei einer unwirksamen Kündigung, ohne dass er dagegen viel tun könnte. Eine Möglichkeit zur Kürzung des Annahmeverzugs besteht aber nur, wenn der Arbeitnehmer in diesem Zeitraum entweder eine Vergütung aus einer anderen Beschäftigung tatsächlich erzielt oder wenn er dies böswillig unterlassen hat. Dies war für den Arbeitgeber aber bislang nur schwer zu beweisen. Das BAG hilft jetzt aber dem Arbeitgeber, indem es unter ausdrücklicher Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung dem Arbeitgeber einen Auskunftsanspruch über die dem Arbeitnehmer von der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter unterbreiteten Vermittlungsvorschlägen zugesprochen hat, also während der Kündigungsfrist, etwaige oder wenn er dann auch in Arbeitslosigkeit ist, alle möglichen Angebote, die er dann bekommen hat. Der Arbeitnehmer muss also in Zukunft deutlich mehr Bereitschaft zeigen, sich mit Vermittlungsangeboten der Agentur für Arbeit auseinanderzusetzen. Also er kann sich nicht einfach in Ruhe zurücklehnen und abwarten, bis das Gericht entschieden hat. Denn auf eine volle Entgeltvorzahlung über den Annahmeverzug kann er in Zukunft nicht mehr vertrauen, wenn er nicht mitarbeitet, seine Arbeitslosigkeit zu beenden. Wenn Sie sich daher auch einmal in einer solchen Situation befinden, würden wir Ihnen dringend empfehlen, auf jeden Fall einen Auskunftsanspruch geltend zu machen. Das ist dann nämlich ein schönes Instrument, dass Sie Ihr Annahmeverzugsrisiko minimieren und natürlich auch die Verhandlungsposition in einem Kündigungsschutzprozess nachhaltig verbessern können.
Vielen Dank, Julia. Wenn ich darf, ganz kurz nochmal nachgeschoben, taktische Erwägung und eine andere aktuelle Rechtsprechung zu 615 Satz 2 BGB. Die Arbeitnehmer sind ja in der Kündigungsfrist, wie gesagt, wenn sie freigestellt sind, dann trägt sie eine gewisse Obliegenheit, eben anderweitige Beschäftigung anzunehmen. Das steht in 615 Satz 1, dass im Falle einer Freistellung der Arbeitgeber in Annahmeverzug gerät und der Arbeitnehmer weiterhin seinen Vergütungsanspruch behält. Der kommt dann nicht aus dem Arbeitsvertrag oder Gesetz oder 611, sondern 615 Satz 1, Annahmeverzugslohn. Aber er muss sich dasjenige anrechnen lassen, was er durch die Verwertung seiner Arbeitsleistung anderweitig verdient oder aber böswillig zu verdienen unterlässt. Und daraus kann man das einmal machen, was Frau Kocher gesagt hat, aber eben auch ein bisschen proaktiver herangehen und den Arbeitnehmer sagen, na, guck dich doch mal um auf dem Arbeitsmarkt. Da sind ja unglaublich viele Jobangebote. Du könntest da tätig werden. Und wenn du es nicht tust, dann gehen wir davon aus, dass du diese Möglichkeiten böswillig unterlässt und rechnen den möglicherweise erzielbaren Verdienst an auf die Gehaltszahlungsverpflichtung, die wir dir gegenüber haben. Das reduziert das Annahmeverzugslohn immens und in der Praxis hat sich das, ist noch nicht üblich, würde ich sagen, aber der ein oder andere Anwalt berät manchmal in die Richtung, man kann dem Arbeitnehmer dann auch mal proaktiv ein paar Jobangebote zuschicken. Ja, dann kann man im Markt gucken, was gibt es denn da und dann schickt man das dem zu oder dem Anwalt und sagt, guck mal hier, das kannst du was machen und wenn keine Reaktion kommt, dann reduziert man das Gehalt. Dazu gab es jetzt eine Entscheidung, Julia, korrigiere mich, Arbeitsgericht Hamburg? Hamburg, ne? Und zwar aus Mobbing. Also wirklich nett ist das ja nicht, oder es kann auf jeden Fall den Arbeitnehmer doch sehr unter Druck setzen. Die Entscheidung sagt nein, das ist kein Mobbing, das kann der Arbeitgeber natürlich machen und kann dem Arbeitnehmer Vakanzen im Markt zur Kenntnis bringen und ihn auffordern, sich dort zu bewerben. Andererseits würde das Gehalt entsprechend reduziert werden. Also das ist eine kleine Taktik, die man ganz gerne mal macht in extremen Verfahren, in Situationen mit hohem Annahmeverzugsrisiko. Und die auch jetzt eben nach dieser Arbeitsgerichts-Hamburg-Entscheidung nach wie vor zulässig ist. Das nur so nebenbei. Schließen wir Arbeitsrecht hiermit ab und bewegen uns in Richtung Datenschutzrecht. Und ich glaube, Katharina, du würdest ganz gerne starten und ich glaube, wir wollen das auch von dir, dass du erstmal beginnst und uns erhältst, was besagt denn eigentlich dieser ominöse Artikel 15 DSGVO?
Ja, sehr gerne. Vielleicht, wenn ich nochmal einen ganz kurzen Exkurs machen darf, quasi als Setting the Scene mit dem Arbeitsgericht Oldenburg und der Entscheidung vom EuGH und warum es eben wichtig ist, sich mit dem Artikel 15 zu beschäftigen und zu verstehen, was der eigentlich besagt und was die Pflichten sind, wenn man so ein Auskunftsersuchen vom Arbeitnehmer bekommt. Wie du ja gesagt hast, Marc, das Arbeitsgericht Oldenburg hat 10.000 Euro Schadensersatz oder Schmerzensgeld dem Arbeitnehmer gegeben, weil eben dieser Auskunftsanspruch, den er im Rahmen von einem Kündigungsstreitverfahren und es ging um Geschäftsgeheimnisse noch, geltend gemacht hat. Also auch da sehen wir wieder das, was Frau Pacher ja eben auch schon angesprochen hat, dass diese Ansprüche gerne in einem anderen Zusammenhang geltend gemacht werden und man eben an Informationen rankommen möchte, man den Arbeitgeber gerne ärgern möchte, weil es wahnsinnig viel Aufwand verursacht, aber man eben auch eben dann die Möglichkeit hat, da tatsächlich zusätzlich zu etwaigen Bußgeldern unter der Datenschutzgrundverordnung, die ja eben dann nicht Erfüllung von Artikel 15 nach sich ziehen könnte, was wir in der Praxis aber noch gar nicht so sehr sehen, eben diesen Schadensersatzanspruch nach Artikel 82 Datenschutzgrundverordnung eben in der Praxis jetzt schon häufiger nach sich gezogen hat. Das Arbeitsgericht Oldenburg war deswegen so ein Knaller, weil es zum einen der höchste Schadensersatz war in einem individuellen Fall, der ausgeurteilt worden ist in Deutschland bisher, und weil eben die Schwelle so wahnsinnig gering war, nämlich der reine Verstoß gegen die DSGVO reicht. Man braucht gar keinen Schaden erlitten zu haben, um Schadensersatz zu bekommen. Dinge, die dem deutschen Schadensrecht eigentlich sehr fern sind. Und da hat jetzt eben der EuGH, wie du ja gesagt hast, klargestellt, das alleine reicht nicht unterm 82 DSGVO, insofern sehr hilfreich. Der EuGH hat aber auch gesagt, wie du gesagt hast, es gibt keine Erheblichkeitsschwelle. Das heißt, man muss nur sagen, man hatte einen immateriellen Schaden, zum Beispiel, das hat mich so sehr gestresst, dass ich diese Auskunft nicht rechtzeitig bekommen habe, dass ich 2 Tage nicht schlafen konnte. Und dann hat man eben einen immateriellen Schaden. Und dann ist jetzt die Frage, ob sich die deutschen Gerichte dann jetzt endlich mal wieder an das deutsche Schadensrecht zurückbesinnen und dann eben zwar diese Hürde jetzt so weit nehmen, auch wenn da keine Erheblichkeitsschwelle ist, aber dann eben da jetzt nicht wieder auf die 10.000 Euro springen würden, sondern da vielleicht wieder ein bisschen mehr zu dem zurückkommen, was das deutsche Schadensrecht eigentlich sagt und die Rechtsprechung diesbezüglich. Von daher, das EuGH-Urteil gibt Hoffnung, aber auch da bleibt eben das Risiko bestehen, dass man diese Hürde jetzt zwar nicht mehr ganz so einfach nehmen kann, wie das Arbeitsgericht Oldenburg die genommen hat, aber so eine wahnsinnig hohe Hürde, dadurch, dass eben keine Erheblichkeitsschwelle besteht, ist es dann doch auch wieder nicht. Und deswegen ist es wichtig zu verstehen, was der Artikel 15 eigentlich ist und was man machen muss, um diesen Folgen hoffentlich eben zu entgehen. Also Artikel 15 Datenschutzgrundverordnung ist ein Auskunftsanspruch, wie der Titel unserer heutigen Veranstaltung ja schon andeuten ließ. Und ist das zentrale Betroffenenrecht unter der Datenschutzgrundverordnung, also für die Individuen, die natürlichen Personen, auf die sich die Daten direkt oder indirekt beziehen. Und der Sinn und Zweck von Artikel 15 ist, den Betroffenen Informationen zu geben, ob Daten verarbeitet werden, welche Daten verarbeitet werden und sie dann, und das ist ziemlich wichtig, auch für die, also um den Sinn und Zweck des Artikel 15 nochmal zu verstehen, Datenschutzgrundverordnung sagt selber, der Zweck des Artikel 15 ist, dass die Betroffenen in die Lage versetzt werden, ihre weiteren betroffenen Rechte geltend zu machen. Also zum Beispiel auf Löschung von Daten, auf Widerspruch gegen die Verarbeitung von ihren Daten, Datenübertragbarkeit, also die weiteren betroffenen Rechte, die die DSGVO vorsieht. Dafür ist der Auskunftsanspruch die erste Stufe. Der Auskunftsanspruch sollte nicht zum Beispiel im Zivilprozessrecht auf einmal E-Discovery durch die Hintertür einführen soll. Das ist ein Datenschutzrecht für datenschutzrechtliche Zwecke, nämlich dass die natürliche Person entscheiden kann, möchte ich beantragen, dass Daten gelöscht werden. Sind meine Daten inkorrekt, möchte ich Berichtigung beantragen und diese weiteren Rechte eben geltend machen. Das ist der Sinn und Zweck, wo der Artikel 15 herkommt und warum der überhaupt in der DSGVO vorgesehen ist. Und da nochmal ganz wichtig, eben weil das diese quasi Grundvoraussetzung für die anderen Rechte ist, der Artikel 15 bedarf keines Grundes oder einer bestimmten Form. Man kann den jederzeit geltend machen, muss das auch nicht begründen und wichtig in der Praxis, man muss sich auch nicht auf den Artikel 15 beziehen. Das heißt, Sie müssen Ihren Kundenservice und Ihre Mitarbeiter schulen, dass die Auskunftsbegehren erkennen. Der Betroffene muss nicht sagen, ich verlange Auskunft nach Artikel 15 DSGVO über meine betroffenen personenbezogenen Daten, sondern in der Laiensphäre kann das alles Mögliche sein. Ich will wissen, welche Informationen ihr über mich habt, was wisst ihr eigentlich über mich? Selbst sehr weit formulierte, fernliegende irgendwie Anfragen an den Kundenservice oder an HR im Arbeitsverhältnis müssen erkannt werden als Artikel 15 Begehren. Und das ist zum einen eben wichtig, damit man dann die Frist einhält, in der halt der Anspruch eben erfüllt werden muss, die Auskunft erteilt werden muss. Und dass man den auch nicht einfach ignoriert und nicht erfüllt und dann eben in mögliche Folgen wie eben Schadensersatz oder gegebenenfalls ein Bußgeld wandert. Und das betone ich nochmal deswegen so sehr, weil wir auch schon verschiedene Verfahren von Datenschutzbehörden in mehreren Ländern in Europa für Mandanten betreut haben, die eben den Kundenservice einfach mal angeschrieben haben mit entsprechenden Formulierungen, um zu gucken, ob das eben erkannt wird und das wirklich getestet und geauditet haben. Von daher ist es wichtig, da eben die Mitarbeiter auch zu schulen, entsprechende Leitfaden zu haben. Aber vielleicht bevor man auf diese Feinheiten noch weiter eingeht, noch einmal auf den Anfang zurück. Also was ist Artikel 15 eigentlich? Das gibt den Betroffenen ein abgestuftes Auskunftsrecht. In der ersten Stufe wird eben Auskunft darüber verlangt, ob überhaupt Daten verarbeitet werden. Also verarbeitet der Arbeitgeber im Arbeitsverhältnis Daten seiner Mitarbeiter? Da wird die Antwort meistens ja sein. Aber auch da, wenn Sie zum Beispiel von einem Bewerber eine Anfrage bekommen, wo Sie nie eine Bewerbung bekommen haben, also wenn Sie tatsächlich ausnahmsweise mal keine Daten haben, müssen Sie eben auf dieses Ob antworten. Das heißt, auch da dürfen Sie diese Auskunftsanfrage nicht ignorieren, sondern müssen eine Negativauskunft geben und dann eben auch darauf hinweisen, dass man natürlich bisher keine Daten hatte, aber jetzt durch dieses Auskunftsbegehren ja Daten bekommen hat und diese eben auch entsprechend speichert. Das heißt, das ist die erste Stufe. Und die zweite Stufe, wenn Daten verarbeitet werden, dann muss eben konkret Auskunft gegeben werden über die Daten, die verarbeitet werden. Und da sieht Artikel 15 einen Mindestinhalt vor, nämlich sind folgende Informationen mitzuteilen. Der Zweck der Verarbeitung, also warum werden Daten verarbeitet, wozu, dann die Kategorien der Daten, die Kategorien der Empfänger oder die Empfänger. Da komme ich gleich nochmal mit einem EuGH-Urteil aus dem Januar drauf. Der EuGH ist sehr fleißig im Moment in Datenschutzsachen. Dann die Speicherdauer oder die Kriterien für die Bemessung der Speicherdauer. Dann das Bestehen gewisser Schutzrechte, also der Datenschutzrechte nach der DSGVO. Die Herkunft der Daten muss informiert werden und die Durchführung von automatisierten Entscheidungsfindungen und Profiling. Also sehr ähnlich zu den Informationen, die Sie auch in den Datenschutzhinweisen Artikel 13 und 14 geben müssen, aber nochmal spezifischer eben auf dieses Individuum und nicht nur auf die Gruppe Arbeitnehmer in den Arbeitnehmerdatenschutzhinweisen, sondern konkret für diesen Arbeitnehmer, welche Daten haben Sie. Und dann zum allerletzt muss dann eben, wenn es geltend gemacht wird nach Absatz 3, eine Kopie der Daten zur Verfügung gestellt werden. Und bevor wir da vielleicht noch ein bisschen auf Details eingehen, einmal nochmal ganz wichtig, damit Sie es also wirklich auch nochmal gehört haben, es gibt eine Frist zur Auskunftserteilung. Die Auskunft muss nämlich nach Artikel 12 Absatz 3 unverzüglich erfolgen, spätestens innerhalb eines Monats. Und nur in begründeten Ausnahmefällen kann die Monatsfrist überschritten werden, wobei Sie dann den Betroffenen darüber informieren müssen vor Ablauf der Monatsfrist mit den Gründen, warum sie nicht innerhalb eines Monats beauskunften können. Und da ist in unserer Erfahrung sind die Datenschutzbehörden wirklich sehr streng bei diesen Ausnahmefällen, die da akzeptiert werden. Also nur weil jemand schon lange Beschäftigter in ihrem Unternehmen war und sie deswegen wirklich wahnsinnig viele Daten haben, die sie durchwühlen müssen, gucken müssen, wie sie die Informationen bekommen. Das alleine reicht eben nicht, um die Monatsfrist zu überschreiten, weil darauf müssen sie sich vorbereiten, dass das kommt. Das heißt, es sind wirklich nur Ausnahmefristen, Ausnahmefälle, wo das mal akzeptiert wird. Und dann...
Und Katharina, sorry, wenn ich unterbreche, aber ich finde immer, wenn man das hört, diese Monatsfrist, das klingt immer so lang, aber du und ich, wir hatten einen Fall jetzt vor kurzem, allein bloß die Tatsache, bis dieser Anspruch mal dort landet, wo ihn jemand wirklich mit Verstand würdigt und auch am besten noch an die externen Rechtsanwälte weiterschickt, das dauert. Das heißt, das klingt jetzt so lang, ein Monat, haben wir ja ewig Zeit, das stimmt nicht. Meistens sind die ersten 2 Wochen rum, bis man überhaupt mal mit Verstand auf dieses Ding draufgeguckt hat. Also,
ja.
Absolut. Sorry, von der Seite her, aber ich fand das damals in diesem Fall, den wir hatten, war das echt, das hat mich umgetrieben. Das muss plötzlich alles ganz schnell gehen.
Ja, absolut. Sehr, sehr richtiger Einwand, David. Zum einen sind oft eben am Anfang, lässt man Zeit verstreichen, die dann hinten raus fehlt. Dann sind die relevanten Ansprechpartner, die Ihnen die Informationen aus den Fachabteilungen geben können, im Urlaub, auf einer Konferenz. Deswegen verzögert sich das Ganze, bis man die Informationen bekommt. Dann weiß man nicht so ganz genau immer noch, was eigentlich der Umfang und Inhalt der Auskunftspflicht ist. Und deswegen, also dieser Monat ist wirklich wahnsinnig schnell abgelaufen. Das ist nichts, wo man am Anfang Zeit verstreichen lassen kann, weil man hat ja noch die 4 Wochen. Von daher, man muss wirklich einen sehr robusten Prozess haben, um auf solche Auskunftsansprüche richtig reagieren zu können und rechtzeitig reagieren zu können. Absolut. Dann, genau, also... Gute Überleitung zum Umfang und Inhalt des Auskunftsanspruchs. Der ist nach wie vor umstritten und auch immer wieder Gegenstand gerichtlicher Entscheidungen gewesen. Zumeist, wie ja schon ein paar Mal jetzt angedeutet, zusammen mit Entscheidungen zum Schadensersatz nach Artikel 82 DSGVO und eben jetzt auch wieder 82 DSGVO als auch 15 DSGVO waren eben letzte Woche Donnerstag Inhalt von Entscheidungen des EuGH. Und ich hatte ja eben schon erwähnt, im Januar hat der EuGH auch schon zum Artikel 15, zum Umfang von Artikel 15 entschieden. Und zwar da zu der Frage, in welchem Detailgrad eigentlich über die Empfänger informiert werden muss. Weil ich hatte ja eben gesagt, der Inhalt, also man muss über die Empfängerkategorien oder die konkreten Empfänger informieren. Das sagt der Wortlaut des Artikel 15 DSGVO. Der EuGH hat entschieden, dass in der Regel über die also konkrete Informationen zu den Empfängern von Daten angegeben werden müssen. Also nicht entweder oder gleichgestellte Alternativen, sondern sie müssen immer die konkreten Empfänger der Daten benennen, nicht die Kategorien, also nicht Dienstleister aus dem Bereich IT, zum Beispiel Cloud-Anbieter oder andere Unternehmen der Gesellschaft, der Gruppe, sondern sie müssen konkret die Empfänger benennen, die Daten bekommen. Nicht jedes Individuum, aber das Unternehmen als verantwortliche Stelle. Und daher, das sind keine gleichgelagerten Alternativen nach Ansicht des EuGH. Auch das scheint jetzt vielleicht auf den ersten Blick erstmal gar nicht so dramatisch zu sein. Dann nennt man eben den Dienstleister, der die Daten bekommt, anstatt die Kategorie. Ist in der Praxis doch nicht weiter dramatisch. Jeder von Ihnen, der die Freude hatte, sich nach Schrems II mit internationalen Datentransfers auseinanderzusetzen, wird wissen, wie aufwendig es ist und teilweise praktisch nicht durchsetzbar oder nicht erfüllbar, wirklich den Datenfluss immer von Anfang bis Ende konkret bestimmen zu können und jeden einzelnen Empfänger inklusive jedem einzelnen Auftragsverarbeiter, der vielleicht durch irgendein Tool theoretisch Zugriff hat auf die Daten, die eben in Workday oder wo auch immer liegen, jeder IT-Dienstleister, der darauf gegebenenfalls Zugriff hat, den wirklich immer tagesaktuell benennen zu können, weil Dienstleister werden auch mal ausgetauscht und das muss eben entsprechend nachgehalten werden. Und das ist in der Praxis wahnsinnig komplex und aufwendig, diese Informationen überhaupt zu beschaffen. Deswegen hat das durchaus sehr, sehr erhebliche Auswirkungen in der Praxis, was der EuGH eben im Januar da schon entschieden hat zu Artikel 15.
Vielen Dank, Katharina. Das war, glaube ich, eine sehr hilfreiche, ausführliche Einführung in den 15. Und insbesondere ist bei mir hängen geblieben, wenn man jetzt tatsächlich mal die Arbeitsgerichts Oldenburg-Entscheidung zugrunde legen würde und der reine Verstoß gegen die DSGVO führt zu einem zum Anspruch Zahlungspflicht in Höhe von 10.000 Euro. Und dann weiß man auf der anderen Seite gar nicht so ganz genau, wann wird denn überhaupt so ein Anspruch geltend gemacht, wenn ein Arbeitnehmer mal sagt, was habt ihr eigentlich über euch? Also wenn da können ja im Unternehmen hunderte solcher solche Anspruchsgeltendmachungen herumwabern, dann ist das gleich ein ziemlich großes Risiko, nicht? Also vor dem Hintergrund ist, glaube ich, die EuGH-Entscheidung ein Segen und wir müssen hoffen, dass sie auch entsprechend umgesetzt wird. Aber nun kommen wir doch mal zu der Reaktion. Jetzt wissen wir was über den Anspruch. Jetzt auf einen Anspruch folgt eine Auskunft. Gibt es für die Auskunft des Arbeitgebers irgendeine Formvorschrift?
Nein. Die Auskunft kann schriftlich, elektronisch oder auch auf Wunsch der betroffenen Person mündlich erteilt werden, wobei von mündlich natürlich wegen Nachweispflichten in der Praxis eher abzuraten ist. Das Einzige ist, wenn der Auskunftsantrag elektronisch gestellt wurde, dann muss man auch in einem gängigen elektronischen Format die Auskunft zur Verfügung stellen, wobei das eben auch ein PDF sein kann. Man sollte dann nur eben nicht per Ausdruck antworten. Und es quasi schriftlich zuschicken, wenn der Antrag elektronisch eingegangen ist. Und ansonsten sieht die DSGVO noch vor, dass man Fernzugriff auf die Daten gewährt, wobei dabei dann schwierig ist, wie lange dieser Zugriff eben aufrechterhalten werden sollte, weil man ja nicht für die nächsten 10 Jahre entsprechende Datenräume oder sowas zur Verfügung stellen möchte.
Ja. Aber der 15 Absatz 3 Satz 1 DSGVO sieht ja vor, dass eine Kopie zur Verfügung zu stellen ist. Wie beißt sich das? Oder beißt sich das nicht? Keine Formvorschrift, aber dennoch eine Kopie. Was ist eine Kopie?
Das ist eine sehr gute Frage, Marc. Ich glaube, wenn wir die Antwort darauf wüssten, dann wäre allen sehr viel mehr geholfen. Das ist leider nach wie vor wahnsinnig umstritten, insbesondere in Deutschland, aus den benannten Gründen, dass es eben bisher vor allen Dingen eben dem Zivilprozessrecht fern ist, dass man E-Discovery, Auskunftsersuchen oder sowas stellt und das dagegen so ein bisschen angetrieben werden wollte. Und deswegen ist sehr umstritten, was eigentlich Kopie heißt im Wortsinne. Einerseits wird eben vertreten, Kopie ist Kopie, also eine Kopie, sei es digital oder im Ausdruck der Dokumente und Datenbanken, wo eben die Daten drin sind. Das hat in der Praxis dann zur Folge, dass es wahnsinnig viel Arbeit auf Seiten des Arbeitgebers ist. Wenn Sie sich vorstellen, jemand ist seit 15 Jahren bei Ihnen im Betrieb beschäftigt, da sind wahnsinnig viele Dokumente, wo die Person benannt wird, wo sie als Autor hinterlegt ist, Kalendereinträge, wo sie dabei war. Das sind einfach Massen an Daten, die Sie dann wiederum schwärzen müssten, um die Daten der anderen Personen und um eben entsprechend sensible Geschäftsinformationen, Geschäftsgeheimnisse, aber auch alles, was ansonsten eben sensibel ist, nicht rausgegeben werden sollte. Das ist wahnsinnig viel Aufwand. Und ich hatte ja am Anfang erwähnt, der Zweck des 15 ist, die Person in die Situation zu bringen, sinnvoll über ihre weiteren Datenschutzrechte entscheiden zu können. Wenn man jemandem sinnbildlich LKWs voll mit Informationen vor die Tür kippt, ist dieser Zweck auch nicht erreicht. Weil dann muss der Betroffene erstmal sich jahrelang durch diese Informationen durchwühlen. Und um diesen Aufwand in den Griff zu bekommen, als auch eben den Zweck des 15 vielleicht ein bisschen besser erfüllen zu können, deswegen sind da andere Ansichten auch vertreten. Und zum einen gibt es die Ansicht, dass man sagt, der Absatz 3, die Kopie, ist genau das gleiche wie Absatz 1. Also es gibt keinen weiteren Anspruch. Das ist jetzt von der Systematik und vom Aufbau des Artikel 15 vielleicht ein bisschen schwierig zu fassen. Aber hilfreicherweise haben selbst Datenschutzbehörden, zum Beispiel Datenschutzbehörde in Hessen, schon seit Jahren vertreten, dass Kopie im Sinne des Absatzes 3 keine Kopie der Datenquelle ist, sondern eine strukturierte Zusammenfassung der Daten. Also man darf nicht einfach nur sagen, ich verarbeite deinen Namen und deine Adresse, sondern man muss eben auch sagen, ich verarbeite deinen Namen, Katharina Glugler, deine Adresse, Straße XY in Düsseldorf. Also konkret die Daten eben nennen, aber eben als strukturierte Zusammenfassung, nicht als LKWs voll mit Kopien von geschwärzten E-Mails und Kalendereinträgen. Eben aus den genannten Gründen, Zweck, Systematik der DSGVO, als auch eben, dass es kein allgemeines Akteneinsichtsrecht ist, der Artikel 15. Und jetzt hat der EuGH letzte Woche Donnerstag in einer der vielen Entscheidungen, die er letzte Woche Donnerstag zur DSGVO veröffentlicht hat, allerdings entschieden, auch zum Absatz 3 und zur Kopie, dass das weit auszulegen ist. Leider nicht ganz so hilfreich die Entscheidung, weil sie nicht vollkommene Klarheit geschaffen hat in die eine oder andere Richtung, weil wir erleben oft bei diesen Anfragen, dass die Mandanten am Ende ist ihnen eigentlich egal, wenn der Aufwand es eben ist, den man treiben muss mit der Kopie, im Sinne einer Kopie, dann wollen sie das machen, aber es ist eben diese Unsicherheit, was man jetzt eigentlich machen kann und sollte, die in der Praxis wirklich unschön ist. Und was hat der EuGH entschieden? In einem Fall gegen die Auskunftei Griff, Delta Vista, also die quasi österreichische Schufa, die ihrem Kunden eben nur eine aggregierte Form zur Verfügung gestellt hat. Die Datenschutzbehörde Österreich hat gesagt, das reicht, der Artikel 15 ist erfüllt. Der EuGH hat gesagt, nein, hier hätte eine Kopie tatsächlich eben vorgelegt werden müssen. Diese strukturierte Zusammenfassung hat hier nicht gereicht, weil der Person eine originalgetreue und verständliche Reproduktion der Daten ausgeliefert hätte werden müssen. Und zwar dann soll das der Fall sein, nicht immer, sondern nur dann, wenn die Kopie von Auszügen aus Dokumenten, von ganzen Dokumenten oder von Datenbanken unerlässlich ist, um der Person die wirksame Ausübung ihrer Rechte zu ermöglichen, wobei wiederum auf die Rechte anderer Rücksicht genommen werden muss. Also man darf schwärzen oder muss sogar schwärzen, aber man muss eine Kopie geben, wenn es unerlässlich ist. Jetzt weiß man natürlich immer noch nicht genau, was unerlässlich sein soll und wann das jetzt in der Praxis denn jetzt wirklich mal erforderlich sein soll. Das haben die leider nicht festgehalten. Sie haben aber gesagt, dann, wenn die Angaben aus anderen Daten generiert werden oder sich auf freie Felder berufen, dann soll eben aus dem Kontext der Verarbeitung oder dann muss der Kontext der Verarbeitung ebenfalls zur Verfügung gestellt werden und deswegen ist dann die Kopie unerlässlich. Meistens werden eben Daten aus anderen Daten generiert, vielleicht jetzt nicht so sehr wie in der Auskunftei, aber auch im Arbeitsverhältnis werden ja eben aus Angaben weitere Informationen gezogen, die werden analysiert, man zieht Rückschlüsse. Von daher ist jetzt unklar, ob in solchen Fällen das dann eben auch schon unerlässlich sein soll. Und da hat der EuGH jetzt leider in der Praxis nicht die Klarheit geliefert, die er hätte liefern können. Und wie gesagt, in die eine oder andere Richtung wäre das eben sehr hilfreich gewesen. Du bist auf Mute.
Well done. Das hört man in letzter Zeit ziemlich häufig, so in den letzten 3 Jahren. Können wir dann noch, vielen Dank, Katharina, können wir dann vielleicht noch mal 1, 2, 3 weitere Worte zur Reichweite des Auskunftsanspruchs in internationalen Konzernen verlieren? Ja. Denn ich habe bisher immer nur gehört Arbeitgeber und ja, es ist eigentlich ziemlich klar, wer Arbeitgeber ist. Wir beraten unsere Praxis viele internationale Konzerne und da sind die Daten nicht immer beim Arbeitgeber, sondern die sind häufig auch irgendwo auf der Welt verteilt. Richtet sich der Anspruch auch gegen die?
Ja, sehr praxisrelevante Frage, Marc. Und die Antwort ist ja. Also die, beziehungsweise kommt drauf an, die einzig richtige Antwort deines Anwalts. Aber grundsätzlich ja, weil es eben der der Anspruchsgegner ist nicht der Vertragsarbeitgeber, sondern der Verantwortliche. Also immer die Stelle, das Unternehmen, das über die Zwecke und Mittel der Datenverarbeitung bestimmt. Und das kann in Gruppen eben auch, können das internationale andere Gruppengesellschaften sein und nicht nur der Vertragsarbeitgeber. Und da ist insbesondere wichtig, dass die DSGVO exterritorial Anwendung findet. Also die Datenverarbeitung muss nicht in der EU stattfinden, das Unternehmen muss nicht in der EU sitzen, sofern eben quasi so ein EU-Nexus da ist, also es sich auf die Tätigkeit der deutschen Gesellschaft mitbezieht, was in der Regel in Gruppenunternehmen dann eben der Fall ist, sodass auch gegenüber beispielsweise dem Gruppenunternehmen in den USA der Auskunftsanspruch geltend gemacht werden kann. Und sei es nur, um diese Negativauskunft dann zu bekommen. Und das sehen wir auch immer öfter. Den Fall, den David vorhin angesprochen hatte, da war das auch so. Der Anspruch wird nicht gegenüber einer Gesellschaft geltend gemacht, sondern gegenüber 10 Gesellschaften geltend gemacht, weil Damit ärgert man natürlich den Arbeitgeber noch mal ein bisschen mehr. Es wird immer mehr Aufwand. Man hat für jedes einzelne Unternehmen das Risiko geschaffen, dass sie nicht vollständig, nicht rechtzeitig antworten auf den 15. Von daher ist das ein sehr praxisrelevantes Thema, was wir immer mehr sehen in unserer Tätigkeit.
Ja, vielen Dank. Ich springe jetzt mal ein bisschen in den Fragen, conscious of time, und springe mal, ob die kollektive Geltendmachung des Anschlussgeld möglich ist, etc. Viel interessanter finde ich jetzt zum Abschluss, glaube ich, die Frage, wann kann denn der Arbeitgeber die Auskunft verweigern oder einschränken? Oder ist das überhaupt möglich?
Ja, das ist möglich grundsätzlich. Und auch da gibt es wahnsinnig viel Gerichtsentscheidungen zu. Es gibt teilweise Ausnahmetatbestände im Bundesdatenschutzgesetz und der Datenschutzgrundverordnung, die das einschränken. Und dann wird eben auch eingeschränkt, wenn man eben aus diesen datenschutzwidrigen Gründen die Auskunft geltend macht. Und da berufen sich sowohl die Datenschutzbehörden als auch die Gerichte eben auf Treu und Glauben, dass das nicht der Sinn und Zweck des Artikel 15 ist. Aber insgesamt ist dabei wichtig festzuhalten, zum einen, es sind Ausnahmetatbestände, das heißt, sie werden extrem eng ausgelegt, insbesondere wegen dieser wichtigen Rolle des Artikel 15 für die weiteren Datenschutzrechte. Heißt, wenn man den einschränkt, schränkt man insgesamt alle Datenschutzrechte ein. Deswegen wird das sehr, sehr eng ausgelegt in der Praxis. Und gerade bei diesen datenschutzwidrigen Zwecken, also man befindet sich im Kündigungsstreit und der gekündigte Arbeitnehmer macht Auskunftsansprüche gegen 15 Gruppengesellschaften geltend, deutet irgendwie an, dass er das nicht macht, weil ihm Datenschutz so wichtig ist. Aber der Arbeitgeber wäre in dem Fall, wenn er gar nicht antwortet, beweispflichtig, also darlegungsbeweispflichtig, dass tatsächlich gar keine anderen auch Datenschutzgründe verfolgt werden. Das heißt, da muss man sich schon sehr, sehr sicher sein und irgendeine Art von Aussage haben, dass hier wirklich quasi prozesstaktisch vorgegangen wird und ansonsten eben auch nicht in Anspruch auf Löschung oder Berichtigung im Raum stehen könnte. Von daher eher mit Vorsicht zu genießen, sehr eng was zu legen. Aber ja, es gibt auch Ausnahmen.
Da fallen mir gleich zwei Beispiele ein. Das eine, davon bin ich eigentlich ausgegangen, dass das in Massen kommt. Aber ich habe es erst ein paar Mal erlebt, dass im Kündigungsschutzverfahren in den Verhandlungen vom Anwalt angedroht wird, den 15 geltend zu machen, um die Abfindungsverhandlungen noch ein bisschen anzutreiben und die Abfindungen hochzutreiben. Das kommt in der Tat vor und zwar bislang immer erfolgreich. Die Mandanten haben dann gesagt, oh Gott, wie teuer wäre das denn, diesen 15 zu erfüllen? Und deren Schätzung wurde dann obendrauf geschlagen. Zweites ist natürlich noch interessanter fast, eine kollektive Geltendmachung als Streikmittel sozusagen, nicht? Also bei Kollektivauseinandersetzungen ist es ja, wird mehr oder weniger jedes Mittel gesucht, um den Arbeitgeber unter Druck zu setzen. Und wenn man sich mal vorstellt, dass ein paar tausend Arbeitnehmer gleichzeitig am gleichen Tag einen Anspruch aus 15 geltend macht, da hat ein Arbeitgeber ein Problem. Also auch sehr, sehr spannend. Aber jetzt kommt die Knallerfrage, die wie ich finde, für mich als Nicht-Datenschutzrechtler irgendwie ganz schwer zu beantworten ist. Im Arbeitsverhältnis oder die Besonderheit des Arbeitsrechts ist ja, dass es nicht nur eine Partei gibt, den Arbeitgeber, sondern auch eine Gegenpartei, den Betriebsrat. Und der Betriebsrat hat gegen den Arbeitgeber extrem viele Informationsansprüche. Das heißt, auch der Betriebsrat verfügt über Informationen und zwar auch über Informationen über Arbeitnehmer. Der Arbeitgeber hat gegen den Betriebsrat sicherlich keinen Anspruch auf Herausgabe dieser Informationen. Also wenn der Betriebsrat miteinander E-Mails schreibt über einen bestimmten Arbeitnehmer im Rahmen, keine Ahnung, einer beabsichtigten Kündigung oder Restrukturierungsmaßnahmen oder wie auch immer, Bonusverhandlungen, sind das auch Daten. Der Arbeitgeber, kann der diese Daten dann rausverlangen vom Betriebsrat, um sie dem Arbeitnehmer zur Verfügung zu stellen? Oder ist der Betriebsrat dann derjenige, welche diese Daten zur Verfügung stellen kann? Denn das kann ja wiederum dann vom Arbeitgeber manchmal taktisch ganz klug genutzt werden, um Informationen vom Betriebsrat zu bekommen, die für den Arbeitgeber interessant sein können.
Ja, und auch da, also da zeigt sich, wie relevant auch die Frage ist, was eigentlich eine Kopie ist, weil an die Kopien beim Betriebsrat würde man natürlich sehr viel schwieriger rankommen als vielleicht an eine strukturierte Zusammenfassung. Dabei ist wichtig, es war früher umstritten, welche Datenschutzrolle der Betriebsrat hat. Das ist jetzt geklärt durch den 79-Arbeiter-VG. Der Betriebsrat ist Teil des Arbeitgebers. Das heißt, über all das, was du gerade gesagt hast, was beim Betriebsrat abgeschirmt vom Arbeitgeber stattfindet an Datenverarbeitung, muss der Arbeitgeber beauskunften bei Artikel 15 DSGVO. Und wie du richtigerweise sagst, arbeitsrechtlich ist es ihm verboten, darauf Zugriff zu haben und selber sich die Informationen zu beschaffen. Deswegen ist er auf die Kooperation des Betriebsrats angewiesen. Und der 79a hält allgemein fest, dass der Betriebsrat den Arbeitgeber eben unterstützen soll bei der Einhaltung der DSGVO. Und die Gesetzesmaterialien sagen dann explizit bei Erfüllung der betroffenen Rechte. Aber wie das in der Praxis stattfinden soll, welche Pflichten der Betriebsrat hat, wann er da antworten soll, ist alles nicht festgehalten im BetterVG und sollte deswegen unbedingt in der Praxis in einer Betriebsvereinbarung geregelt werden, damit man das dann eben, dass man tatsächlich konkrete Ansprüche hat, dass der Betriebsrat die Informationen liefern muss, in welcher Form er sie liefern muss, in welcher Frist er sie liefern muss, um da eben die Einhaltung des 15 überhaupt sinnvoll möglich zu machen. Und dabei ist ganz wichtig, was wir wirklich oft in Betriebsvereinbarungen mit Datenschutzaspekten sehen in der Praxis, ist, dass es einfach nur eine reine Wiederholung vom Wortlaut ist. Und da muss man darauf achten, dass es das eben nicht ist, sondern dass wirklich konkrete Pflichten vereinbart werden, um da überhaupt eine Chance zu haben, an die Informationen ranzukommen, die der Artikel 15 eben verlangt.
Und das Witzige ist dann, da kann man eine BV zu machen und dann kann man den Betriebsrat anweisen, jetzt musst du. Aber der Betriebsrat muss da ja nicht reagieren. Ne? Was ist denn die Konsequenz, wenn er nicht reagiert? Dann einstweilige Verfügung des Arbeitgebers gegen den Betriebsrat oder, keine Ahnung, der Betriebsrat liefert zu spät und dann kommt es zum Schadensersatz im Anspruch und kann der Arbeitgeber dann Regress verlangen vom Betriebsrat. Da gibt es ja eine relativ alte Entscheidung, dass tatsächlich Betriebsratsmitglieder haften können für Ansprüche gegen den Betriebsrat aus ihrem Privatvermögen. Ich glaube, diese Konstellation, die kann man wirklich mal weiterdenken und sich überlegen, was können da denn alles für Problemfälle auftreten. Aber ich glaube, dafür fehlt uns leider heute die Zeit, denn wir wollen noch ein bisschen uns anhören, welche Auswirkungen denn eigentlich dieser 15, die aktuelle Rechtsprechung, auf Internal Investigations hat. David, was bedeutet der 15 im Rahmen von Internal Investigations?
Danke, Marc. Und das bitte alles in 3 Minuten, damit du noch 2 Minuten für das Schlusswort hast. Gar kein Problem. Ich glaube, es reicht nur für ein bisschen Geschmack. Also,
ich gebe dir hiermit 1,5 Minuten mehr.
Das ist sehr nett. Das kriegen wir hin. Nein. Wir haben jetzt gelernt, der 15. DSGVO also spielt eine sehr große Rolle in Investigations. Das liegt daran, wie wir sehen, der Umfang und der konkrete Gegenstand von 15 DSGVO ist immer noch nicht so ganz klar. Und das hat weder der EuGH bisher geschafft. Wir haben den BGH vor 2 Jahren gehört, der hat es auch nicht geschafft. Meiner Meinung nach, der hätte die Möglichkeit gehabt, obiter diktummäßig mal zu sagen, wenn das gar nichts mit dem eigentlichen Zweck zu tun hat, nämlich zu wissen, welche Daten werden erhoben, wie werden die erhoben, kann ich, will ich, muss ich vielleicht sagen, das ist falsch, bitte ändert das. Wenn das damit nichts zu tun hat, da ist der 15 eigentlich nicht dafür da. Das hat noch keiner gemacht. Deswegen, wir haben eine Situation, einen ganz weiten Anspruch, noch nicht mal klar, was heißt Kopie, und gleichzeitig die Situation, Internal Investigation, es gibt ganz viele spannende Daten. Natürlich sammeln wir eine ganze Menge von Sachen, die sehr viele Leute sehr gerne sehen würden. Das ist nicht nur der Investigation Report, das kann jedes Zwischenergebnis sein. Präsentationen, das können die Interviewprotokolle sein. Noch und nöcher. Also ganz viele spannende Dinge, die viele Leute sehen wollen, ganz sicher, und gleichzeitig das Unternehmen ein extremes Interesse daran hat, dass das geheim bleibt. Sonst können wir unsere Arbeit nicht machen. Die Investigation ist dann praktisch vorbei. Und da gibt es genügend Situationen. Das kann eine Kartelluntersuchung sein. Allein die Tatsache, dass wir was tun, ist schon in sich schützenswert. Sonst haben wir keinen Kronzeugenantrag mehr zum Beispiel, keinen Status. In Deutschland, bei der EU-Kommission, genauso bei ausländischen Behörden. Sobald wir es irgendjemand sagen, verlieren wir den Status. So. Und auf diese Situation trifft der 15. DSGVO. Großes Problem. Das kann die konkrete Situation, die wir sehen im konkreten Fall, das kann der Arbeitnehmer sein, gegen den sich die Investigation richtet, wobei gegen den ist ja falsch natürlich, aber die Person, wo wir ein Fehlverhalten vermuten, das kann sein, dass der entweder im Rahmen vom Kündigungsprozess oder auch grundsätzlich ein bisschen Stunk machen möchte, kann den nutzen. Es kann aber auch jeder andere Custodian sein, also nicht die Person, die Fehlverhalten vorgeworfen wird, sondern der einfach dessen Daten erhoben werden, E-Mail-Review, sonst was. Man kann aber noch weiterdenken, eine Stufe sogar. Wir sagen zwar kein Pre-Trial Discovery letztlich, aber letztlich geht das natürlich. Wenn ich mir überlege, ich habe einen Arbeitnehmer, gegen den richtet sich das, oder das Custodian, der weiß davon, warum auch immer, Wind bekommen. Und wir haben irgendeinen Rechtsstreit, Vorbereitungsrechtsstreit zwischen dem und einem Dritten. Jetzt versucht der Dritte, an diese Daten zu kommen, indem er einen Auskunftsanspruch geltend macht. Darf er das weitergeben? Wahrscheinlich darf er es nicht. Also, aber Haben wir eine Gefahr, dass das passiert? Ja, selbstverständlich. Wissen wir später im Prozess nicht mehr, wo das herkommt. Und das kann ja sogar noch mal eine Stufe weitergehen. Wenn ich mir vorstelle, woher kommt die Investigation? Das kann von einem Whistleblower kommen zum Beispiel, dessen Anonymität muss ich schützen. Wenn das Hinweisgeberschutzgesetz kommt, gibt es dann Bußgeld bis 100.000 Euro. Wie genau das passieren soll, wenn ich aber Auskunft geben muss darüber, ist völlig unklar. Insofern, ich habe schon 4 Minuten verbraucht, insofern, die Situation ist genau, und das ist genau das, was wir in der Praxis sehen, die große Unsicherheit auf der einen Seite, wie weit ist das und wie können wir es abbiegen, trifft auf eine Situation, wo die Vertraulichkeit, die Integrität und die Geheimhaltung absolut essentiell ist. Das ist Investigation, das ist das Problem. Und deswegen, was wir gemacht haben in der Praxis, was gut funktioniert hat, Katharina, du hast es gesagt, man muss versuchen, das zuzuschneiden auf den eigentlichen Zweck. Und einfach mal, das muss man machen. Und dann mal gucken, wie es hält. Bisher hält es. Mal schauen, wenn es noch einen Fall gibt, der das anders, wenn es anders wird, machen wir nochmal einen Talk. Aber bisher fahren wir eigentlich so ganz gut. 3 Minuten, Marc.
Wonderful, danke schön. Das klingt für mich so ein bisschen analog, praktische Konkordanz, nicht Abwägung von Grundrechten, sondern Abwägung von finanziellen Risiken dann in der Investigation. Oder was ist schlimmer, wenn ich sie rausgebe oder wenn ich sie geheim halte und gegen DSGVO verstoße? Also ich persönlich glaube, ich würde sagen, je nach Größe der Vorwürfe ist wahrscheinlich das Geheimhalten der richtige Weg.
Ja, und wir würden ja zumindest, wenn ich das noch darf, würden wir zumindest nämlich versuchen, auch 15.4 zumindest mit der Geheimhaltung zu argumentieren. Ja, ja. Inwiefern das hält, ist immer die Frage und vor allem, wie lange hält das? Allein die Tatsache zu sagen, hier gibt es eine Investigation, deswegen muss es geheim sein, kann schon zu viel sein natürlich.
Ja, in der Tat, Catch 22. Gut, so jetzt haben wir mal einen kleinen Höhen- und Tiefflug über die Auskunftsrechte innerhalb des Arbeitsverhältnisses aus individualvertraglicher Sicht und aus datenschutzrechtlicher Sicht und die Auswirkungen auf internal Investigations gestartet und erfolgreich beendet. Wir hoffen alle sehr, dass Sie ein bisschen was daraus haben ziehen können. Wir hatten die Überschrift gewählt, Auskunftsansprüche im Arbeitsverhältnis. Das ist sehr, sehr allgemein. Jetzt sind wir aber auch sehr, sehr speziell geworden. Ich hoffe, Sie konnten das ein oder andere für Ihre Praxis verwenden. Sie können den ein oder anderen taktischen Kniff zukünftig verwenden. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn Sie bei den zukünftigen Webinaren, die wir anbieten, auch wieder dabei sein werden. So, jetzt sind wir punktgenau 13.30 Uhr. Wir wünschen Ihnen allen einen wundervollen weiteren Nachmittag. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und genießen Sie den beginnenden Sommer. Bis dahin. Tschüss.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Tschüss.
Ciao. Danke. Tschüss.